Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zu Folge 80 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik. Heute am 3. Juli 2019 und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
Konstantin van Leinten, hallo.
Ja, wir haben viel Aktuelles.
Kann man wohl so sagen, ja. Wir fangen gleich mit einem Thema an, wo sich die Ereignisse eigentlich überschlagen haben in den letzten Tagen, nämlich die Sea-Watch 3, die lange vor Anker lag, kurz vor Lampedusa und dann einfach eingelaufen ist, trotz Verbots der italienischen Regierung. Und wir schauen uns mal an, wie das Ganze rechtlich, strafrechtlich, völkerrechtlich und natürlich irgendwie auch politisch zu bewerten ist. Anschließend kommen wir zum Bundesgerichtshof, der eine Entscheidung getroffen hat, die ich ehrlich gesagt nicht begreife. Deshalb stellt Corinna sie vor.
Ja, aber man kann sich in der Tat darauf freuen. Es geht nämlich um die Altanschließer. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, dass die Altanschließer in Brandenburg keinen Anspruch auf Schadensersatz haben. So, und jetzt gibt es eine Gruppe von Leuten, die beim Thema Altanschließer unter der Decke hängen, weil es nämlich wirklich ein jahrelangen Rechtsstreit zusammenfasst in einem Wort, der in Ostdeutschland für viel, viel Unmut gesorgt hat. Und der Rest, der jetzt noch nicht unter der Decke hängt, der wird das dann tun. Also es ist wirklich eine interessante Konstellation, aber auch ein bisschen kompliziert. Machen wir dann später.
Okay, wir sind gespannt. Dann gibt es noch was zur AfD wieder mal. Die hat im Bundestag einen sogenannten Hammelsprung beantragt, um feststellen zu lassen, ob überhaupt genug Abgeordnete da sind. Es waren ganz offensichtlich nicht genug Abgeordnete da. Trotzdem hat der Sitzungsvorstand einfach behauptet, es wären genug Abgeordnete da und den Hammelsprung verweigert. Wir schauen uns mal an, ob das eigentlich so seine Richtigkeit haben kann. Und dann blicken wir noch nach Amerika, wo das lang erwartete Supreme Court Urteil zum Gerrymandering, also zur Aufteilung der Wahlkreise in einer unfairen Art und Weise gefallen ist. Und zum Schluss gibt es natürlich wie immer das gerechte Urteil.
Ja, und heute haben wir übrigens eine Sendung, die auf vielfachen Wunsch von Hörern zusammengestellt wurde. Ja, also wir sind ja durchaus bereit, uns da aktuellen Wünschen auch zu beugen. Also herzlichen Dank für diesen Input an dieser Stelle. Mhm. Und wir haben noch einen Nachtrag zu vergangener Woche, ne?
Genau, eine Sache noch. Vergangene Woche hatten wir über die neue Justizministerin Christine Lambrecht gesprochen. Und ja, she arrived with a bang, würde man auf Englisch sagen. Sie hatte direkt mal quasi mehr oder weniger als erste Amtshandlung etwas recht Ungewöhnliches getan, nämlich etliche Spitzenbeamte aus dem Justizministerium rausgeschmissen.
Also das ist namentlich nicht die feine englische Art, ne?
Nee, also es ist generell untypisch, das zu machen. Und es ist nochmal doppelt untypisch in Anbetracht der Tatsache, dass ihre Amtsvorgängerin ja auch zugleich Parteifreundin war. Also sie sind ja beide aus der SPD, Frau Barley und jetzt eben Frau Lambrecht. Sodass es also schon natürlich auch so ein leichter Affront vielleicht in Richtung von Frau Barley ist. Aber naja, also jedenfalls, wen hat es getroffen? Ich glaube ungefähr fünf Leute, die Justizstaatssekretärin, die Leiterin des Planungsstabs, den Büroleiter, den Pressestellenleiter, Chefin des Kabinettreferats und wohl sogar die Leiterin der Abteilung Z, die ebenfalls für, innerhalb des Justizministeriums relativ mächtig ist und gerade auch bei Personalfragen gerne ein Wörtchen mitredet. Also, was macht man jetzt daraus? Weiß man nicht so genau. Jedenfalls will
sie man kennt den Grund schlicht nicht.
Man kennt den Grund nicht. Sie will offensichtlich irgendwie da sehr stark eigene Akzente setzen mit ihren eigenen Leuten. Gut, wir wollten es einfach mal berichtet haben, weil es ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang ist. Aber jetzt kommen wir zum ersten richtigen Thema der Sendung, nämlich eben die Seenotrettung. Und wir hören zum Einstieg mal kurz ein Zitat von Ruben Neugebauer, der ist Pressesprecher von Sea-Watch, hat gestern zusammen mit zwei anderen Leuten von Sea-Watch eine gut einstündige Pressekonferenz gegeben und da fiel unter anderem der folgende Satz.
Also diese Situation ist wirklich vergleichbar mit einem Verkehrsunfall, wo ein Krankenwagen an der Schranke vom Krankenhaus steht und erstmal darüber diskutiert wird, welche Krankenkasse jetzt bezahlt, bevor man dann vielleicht mal irgendwie einen Verband anlegt.
Ja, gemeint ist natürlich die Situation der Sea-Watch 3, des Rettungsschiffs für Flüchtlinge, die auf der Überfahrt über das Mittelmeer zu kentern drohen. Und die Sea-Watch 3 bekanntlich hatte 16 Tage lang vor Lampedusa vor Anker gelegen, weil ihr die Einfahrt verwehrt wurde. Und Herr Neugebauer meint eben, das sei ja quasi so, wie wenn ein Krankenwagen da erstmal endlos lang vor dem Krankenhaus rumstehen müsste. Wir wollen uns mal anschauen, wie weit diese Analogie denn tatsächlich trägt oder wie weit sie es vielleicht auch nicht tut.
Und das können wir durchaus kontrovers diskutieren, das vielleicht schon als kleine Ankündigung.
Ja, ich glaube auch, dass wir da nicht so exakt einer Meinung sein werden, aber mal schauen. Also erstmal kurz die Fakten, auf die können wir uns sicherlich einigen. Die Sea-Watch 3 hatte eben, wie gesagt, 16 Tage vorher zunächst 53 Menschen an Bord genommen. Ist dann eben mit denen in dann muss man vielleicht als erstes mal sagen, ihr wurde dann von der Seenotrettungsstelle in Libyen angeboten, sie könne die Menschen ja nach Libyen bringen und dort quasi an Land bringen. Das hat sie aber abgelehnt, gar nicht erst in Betracht gezogen, weil sie sagt, Libyen ist einfach sozusagen, da ist die Menschenrechtsverletzung die Norm. Da herrschen absolut unmenschliche Zustände in den Flüchtlingslagern. Das ist ist wirklich höllisch, was dort geschieht. Und da stimmen ihr, glaube ich, auch tatsächlich die allermeisten zu. Das scheint wirklich so zu sein. Zumindest in Hinblick auf Staaten ist auch schon mal entschieden worden, dass die Leute nicht nach Libyen zurückschicken dürfen. Für NGOs dezidiert ist es jetzt nicht entschieden worden, aber ich meine, die Zustände in Libyen sind ja schließlich dieselben, egal ob jetzt ein Staat oder ein NGO die Leute dahin schickt. Insofern, das war sicherlich irgendwie nachvollziehbar so. Und dann sind sie eben, was sie dann noch alles unternommen haben, um vielleicht sozusagen alternative Häfen zu finden, ist nicht vollständig aufgeklärt. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal bei der Bewertung drauf zu sprechen. Jedenfalls sind sie dann eben in Richtung Italien aufgebrochen, wo ihnen aber das Anlanden verwehrt wurde, weil natürlich Salvini eben ja bekanntlich einen ganz harten Anti-Migrationskurs fährt. Die italienische Regierung stellt sich das quasi so vor, dass sie selber die Häfen dicht macht, oder das tut sie auch tatsächlich, und dass umgekehrt die libysche Küstenwache nach Möglichkeit alle Flüchtlingsboote abfischt und wieder nach Libyen zurückbringt, sodass man selbst sich nicht die Finger schmutzig machen muss, indem man die Leute auch nicht selbst nach Libyen bringt oder so, sondern eben die Libyer das unternehmen. Die werden dafür wiederum von den Italienern unterstützt und ausgerüstet ein Stück weit. Aber natürlich, solche Rettungsboote wie die Sea-Watch 3 durchkreuzen diesen Plan, zumindest teilweise, indem sie die Leute eben an die italienischen Häfen bringen und da wurde ihnen aber die Einfahrt, wie gesagt, verweigert. Dann hat die Sea-Watch schon auch auf rechtlichem Wege versucht, eine Einfahrt quasi zu erzwingen mit einem Eilantrag. Dieser Eilantrag ist erst von einem italienischen Verwaltungsgericht und anschließend vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abgelehnt worden, mit dem Argument, es sei ja so, dass von diesen 53 Flüchtlingen sukzessive, ich glaube in drei separaten Aktionen insgesamt 13, bereits ans italienische Festland gebracht worden seien, nämlich namentlich die Kranken, die Schwangeren und irgendwie sonstige, also medizinische Notfälle sozusagen.
Die wurden schon evakuiert. Sich auch der italienische Staat bereit erklärt, die zu nehmen. Und das war offensichtlich eine relativ problemlose Übergabe. Aber das galt eben nur für 13 Menschen?
Insgesamt 13. Also es waren, glaube ich, drei separate Ausschiffungen, die dann in Summe 13 Menschen betroffen haben. Und weil das ja so sei, weil der also sozusagen offensichtlich hier ein Mechanismus funktionieren würde, der gewährleistet, dass zumindest die akuten Notfälle ans Festland verbracht werden können. Und die übrigen Menschen an Bord, naja, natürlich sei das für die keine schöne Lage und so, aber für die sei halt kein Notfall begründet, der es rechtfertigen würde, entgegen dieses bestehenden italienischen Verbots einfach in den Hafen einzulaufen. So also zunächst mal die Gerichtsentscheidung. Das hat Frau Rakete dann aber einige Tage später, sie sagt natürlich auch, die Lage hat sich noch, also Frau Rakete ist die,
genau, die Kapitänin, ne?
Das muss man vielleicht.
Rakete, inzwischen berühmt geworden, ja, weil als Heilsbringerin, als Retterin für die einen und als Straftäterin auf der anderen Seite, ne? Aber sie war eben die Kapitänin, die das Ganze durchgezogen hat.
Genau, sie ist dann einfach einige Tage nach der ablehnten EGMR-Entscheidung trotzdem in den Hafen eingelaufen des Nächtens. Dabei hat es auch noch so einen etwas unglücklichen Zwischenfall gegeben, bei dem noch nicht völlig geklärt ist, inwieweit das böser Wille oder einfach nur Fahrlässigkeit war und wer genau daran schuld war und so. Also jedenfalls war da ein Schiff der Finanzpolizei, das irgendwie nach italienischem Recht angeblich sogar Kombattantenstatus habe und deshalb ein Kriegsschiff sei, das sich so ein bisschen in den Weg gestellt hat. Und die Sea-Watch ist aber halt trotzdem eingefahren und hat es touchiert. Es ist letztlich diesem Schiff nichts weiter Schlimmes passiert, aber es war wohl eine relativ brenzlige Situation, dass es quasi, wenn es sozusagen ein bisschen anders gelaufen wäre, da an der Hafenwand zerdrückt worden wäre. Das wäre natürlich irgendwie furchtbar gewesen. Gut, ist aber zum Glück nicht so gekommen. Und
Frau Rakete hat sich auch vor Gericht dafür entschuldigt, dass sie sagte, sie wollte sie nicht. Da hat sie einen Fehler begangen und sich dafür entschuldigt.
Ja. Ist die Situation, wie sie ist, genau, wenn du gerade schon sagtest, Frau Rakete vor Gericht, da hat es ja auch neue Entwicklungen gegeben. Sie wurde erstmal in Italien unter Hausarrest gestellt. Allerdings wurde der gestern Abend aufgehoben in einer ersten gerichtlichen Entscheidung, wo also die Richterin sagte, wir sehen keinen Anlass, Untersuchungshaft gegen Frau Rakete anzuordnen, und zwar, weil sie, jedenfalls nach Auffassung dieser Richterin, offenbar keine Straftat begangen hätte. Ja. Das, ne, man kann ja auch aus anderen Gründen U-Haft verweigern, aber sie sagt, also diese Richterin sagt, nein, das, was sie gemacht hat, war nicht strafbar. Das ist natürlich noch keine endgültige Entscheidung in der Sache. Ein Strafverfahren steht noch bevor. Hier ging es ja nur um die Untersuchungshaft. In dem Strafverfahren werden eben solche Vorwürfe wie Beihilfe zur illegalen Einreise dann eben tatsächlich, auch wenn es etwas absurd anmutet, dieser Angriff auf ein Kriegsschiff angeblich, der da geschehen sein soll durch das Touchieren dieses Finanzpolizeischiffs, und noch weitere Dinge verhandelt werden. Aber Frau Rakete kann jetzt zunächst mal ausreisen und ist damit letztlich, würde ich jetzt einfach mal vermuten, in faktischer Sicherheit.
Ja. Wir gehen wahrscheinlich nicht davon aus, dass es dann tatsächlich zu einem Strafverfahren kommt, oder?
Ich glaube ehrlich schon, dass es zu einem kommt, aber Deutschland würde sie halt nicht ausliefern. Ne? Also wenn sie jetzt irgendwie verurteilt würde zu einer jahrelangen Haftstrafe im Extremfall, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die tatsächlich würde antreten müssen, effektiv. Aber gut, das wird man sehen. Das ist noch natürlich dann in einiger Ferne. Aber trotzdem kann man natürlich zur Bewertung des Ganzen, es gibt ja diese strafrechtliche Dimension, ist ja nur ein Aspekt dabei und vielleicht auch der Aspekt, zu dem wir am wenigsten sagen können, weil man dafür halt wirklich das italienische Strafrecht kennen muss und ehrlicherweise tun wir halt nicht. Ja, also muss man auch einfach mal so sagen. Es gibt einen Beitrag im Verfassungsblog übrigens zu dem Thema, den packen wir auch mal in die Shownotes, der argumentiert, dass es nach italienischem Recht nicht strafbar sei, so wie es ja offenbar auch die Richterin gesehen hat, weil nämlich dort Völkerrecht höherrangig sei als einfaches Recht und jedenfalls nach dem Völkerrecht sei das alles geboten gewesen. Und die Argumentation geht auch noch ein bisschen weiter, aber sei mal an dieser Stelle erwähnt. Aber
interessant ist eben vor allen Dingen die völkerrechtliche Rechten und Pflichten. Das ist ja etwas, was jetzt hier immer wieder in diesem Zusammenhang diskutiert wird. Also inwieweit hatte Frau Rakete die Pflicht vielleicht sogar, also die Menschen zu retten und dann nach Italien zu verbringen? Ne? Oder inwieweit hat sie eben widerrechtlich, auch völkerrechtswidrig gehandelt? Das ist immer das, was hier jetzt diskutiert ist und was wir auch diskutieren wollen.
Ja, also die Pflicht, die Menschen zu retten, hatte sie, das kann man eigentlich recht klar so sagen. Also natürlich zwingt sie niemand von Deutschland aus, mit einem Seenotrettungsschiff sich auf den Weg zu machen, so, aber wenn man halt auf hoher See ist und dann innerhalb des eigenen Bereichs irgendwie man es mitbekommt, dass Leute kentern oder zu kentern drohen, dann muss man die retten, und zwar auch unabhängig davon, ob diese Leute sich vielleicht sehenden Auges in eine akute Gefahrenlage begeben haben. Also man kann dann auch nicht sagen, was ja auch echt extrem zynisch wäre, so, ja, hey, wenn ihr euch auf das Schlauchboot setzt, das müsst ihr ja irgendwie selber absehen können, dass das nichts wird. Ja, also da sozusagen die Pflicht zur Rettung gilt unbedingt.
Und die stammt aus dem Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen und dann noch ein paar internationale Abkommen, die das Ganze ausgestalten, aber das ist sozusagen die Verankerung dafür, ne?
Genau. Dann die andere Frage ist aber natürlich, nachdem sie diese Menschen also zunächst mal an Bord genommen hatte, was musste sie dann mit denen tun? Man muss sie in einen sicheren Hafen bringen. Da gab es eben, das habe ich gerade schon gesagt, dieses Angebot von Libyen. Das hat sie aber abgelehnt, hat gesagt, es ist kein sicherer Hafen, da drohen Vergewaltigung, Folter, Menschenhandel etc. Dies wohl nach allem, was man hört, auch zu Recht.
Und es gibt eben auch ein Urteil des EGMR dazu, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 2012, der eben tatsächlich Italien schon mal gerügt hat für eine solche Aktion. Also die haben tatsächlich ein Flüchtlingsschiff schon mal zurückgeschickt, und dann wurde ein Verstoß gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtscharta festgestellt. Und zwar wegen des Verbots unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung.
Und jetzt ist halt, was man vielleicht an der Stelle auch sagen könnte, weil es da thematisch reinpasst, es besteht die Pflicht, die Leute in einen sicheren Hafen zu bringen, nicht notwendigerweise in den nächsten sicheren Hafen, auch wenn man das häufig hört, aber das scheint schlechterdings nicht so zu sein.
Es wird einfach schlicht offen gelassen, ne?
Es wird offen gelassen.
In dem Zusammenhang.
So, jetzt könnte man ja denken, naja, das war ja aber deutlich näher an Nordafrika als an Europa, der Ort des Kenterns oder des Einsammelns dieser Menschen. Da gibt es ja in Nordafrika durchaus auch noch ein paar andere Länder, zum Beispiel Tunesien ist recht nah dran, auch näher dran als Italien es ist. Warum nicht dorthin beispielsweise? Ja, da zu der Frage gibt es verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, dass gesagt wird, naja, in Tunesien gibt es formell kein Asylrecht. Das stimmt einerseits, andererseits befinden sich trotzdem tausende Menschen in Tunesien, die vom UN-Flüchtlingshilfswerk betreut werden. Und ich weiß auch nicht, inwiefern diese Frage wirklich eine Rolle spielt bei der Frage, ist Tunesien ein sicherer Hafen, ja oder nein? Die andere Frage, die eine Rolle spielt, hat mehr so einen organisatorischen Charakter, nämlich wer ist eigentlich dafür zuständig, den sicheren Hafen zu finden und zuzuweisen? Ja, also das ist ja normalerweise ist es jedenfalls nicht so gedacht, dass die Schiffe quasi bei jedem Land oder bei jeder Hafenverwaltung eines Landes irgendwie anrufen und fragen, könnten wir vorbeikommen, sondern dass es eben diese Seenot-Koordinierungsstellen gibt. Da gibt es die in Libyen, die taugt aber nichts. Und dann gibt es die in Italien und die stellt sich taub, beziehungsweise also sie antwortet schon, aber hat halt keinen sicheren Hafen zugewiesen. Die Sea-Watch hat dann eben gesagt, bei Malta haben sie es offenbar auch noch probiert, hat eben gesagt, ja, da sind wir auf taube Ohren gestoßen, und deshalb war halt aus unserer Sicht Italien irgendwie der nächste, also Lampedusa, was ja so ganz an der Südspitze Sizilien irgendwie ist, der nächste Ort, wo wir es dann eben versucht haben. Das kann man wahrscheinlich so oder so sehen. Es gab ja dazu auch einen Beitrag auf LTO, packen wir ebenfalls in die Shownotes, mit dem Autor Valentin Schatz habe ich auch noch ein bisschen hin und her geschrieben. Der meint, na, also seiner Ansicht nach sei es zwar schon eine Best Practice für so für so NGO-Schiffe, auch eigeninitiativ nach weiteren Häfen zu suchen, aber eine rechtliche Pflicht könne ja eigentlich nicht erkennen, das zu tun, sondern eigentlich sei es quasi genug, sich an die Seenotrettungsstelle da zu wenden. Und ja, gut, wenn die dann natürlich irgendwie nichts zuweist, dann befände man sich eben in einer Art Notsituation.
Genau, und dann könne man für sich aus entscheiden, was man da anstellt und ansteuert. Und da war es eben einfach tatsächlich so, dass es verschiedene Optionen durch durchexerziert wurden, durchüberlegt wurden und sich dann für Lampedusa entschieden wurde. Ich finde sehr zu Recht, denn man muss ja auch überlegen, das Ganze ist kein Kreuzfahrtschiff. Auch das hat Sea-Watch relativ deutlich gemacht. Die Menschen waren da an Bord sozusagen, also nicht in schönen Kambiden, sondern tatsächlich an Deck und waren schon seit 16 Tagen sind sie hin und her gefahren, waren also quasi der Unterkühlung und der Hitze ausgesetzt. Und dann, ja, finde ich, ist es einfach...
Also 16 Tage, nachdem sie da halt endlos vor Lampedusa gewartet, ja, also nicht die Fahrt nach Lampedusa war nicht 16 Tage.
Nee, sondern 16 Tage hatten sie, genau, da auf dem Schiff.
Ja, also das ist dann eben genau das Paradoxe, ne? Es gibt diese Pflicht zur Rettung. Es gibt irgendeinen organisatorischen Mechanismus, über den ein sicherer Hafen zugewiesen werden soll. Aber was es eben nicht gibt, ist eine Pflicht einzelner Länder, ihre Häfen tatsächlich zu öffnen. Ja. Also prinzipiell, und da sind sich auch erstmal alle einig, ist es Italien absolut erlaubt zu sagen, nein, wir öffnen unseren Hafen für die Einfahrt nicht. Und dann gibt's, das kann man natürlich politisch, moralisch, menschlich als Vollkatastrophe empfinden, aber rechtlich ist es zunächst mal so. An dieser Rechtslage ändert sich auch absehbar wahrscheinlich nichts, denn wenn man irgendwie eine Art von Pflicht festlegen würde, dass bestimmte Länder ihre Häfen öffnen müssen, naja, dann schließt sich daran die Frage an, okay, und wenn die Leute angelandet sind, was passiert dann mit denen, wie werden die verteilt? Flüchtlingsverteilung in Europa, da irgendeinen Modus zu finden, ist ein Ding der Unmöglichkeit, leider, wie man ja festgestellt hat über die Jahre.
Ja, aber das Interessante ist doch, also du sagst jetzt, dass sich daran womöglich nichts ändern wird, aber hat sich nicht durch jetzt dieses faktische, also faktisch was geändert durch dieses Beispiel? Wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass sie das getan hat, da angelandet ist, die Leute von Bord gekommen sind, auch jetzt verteilt werden, ja, also im Grunde genommen ist es ja tatsächlich auch im Sinne von Italien ausgegangen und sie dann womöglich sogar straffrei bleibt, dann wäre das ja quasi eine faktische Öffnung von italienischen Häfen, selbst wenn die rechtlich nicht vorgesehen ist.
Naja, aber das ist, ja, aber es ist schon deutlich was anderes. Also klar, einerseits kann man sagen, ist ja für Sea-Watch gut ausgegangen, dann kann die nächste NGO das ja auch so machen. Andererseits gucken wir mal, ja. Also ich meine, das Strafverfahren steht noch bevor, das Schiff ist einstweilen beschlagnahmt. Ist halt die Frage, wie schnell sie es wieder rauskriegen. Also wenn du jedes Mal ein Schiff opfern musst für so eine Aktion, dann wird das halt auch ganz schön teuer, trotz aller Spendenaktionen von Böhmermann und Co. Also so ist es halt schon was ganz anderes, als wenn es tatsächlich einfach eine Pflicht gäbe, für Italien seine Häfen zu öffnen. Aber die gibt es halt nicht. Es gibt nur sozusagen, es gibt dieses Konstrukt des Nothafens, also dass man auch trotz Verbots einlaufen darf, wenn an Bord eine akute Notlage besteht. Aber das ist halt gerade genau das, was die Gerichte nicht gesehen haben, weil sie gesagt haben, hier die akuten Notlagen, die konnten ja ausgeschifft werden im Einzelfall. Wobei natürlich auch man fairerweise sagen muss, naja, so eine Lage an Bord kann sich innerhalb von ein paar Tagen natürlich auch durchaus ändern. Sie hatte halt Sorge, dass möglicherweise auch einzelne der Flüchtlinge irgendwie Selbstmord begehen könnten oder ähnliches. Klar, wir waren nicht an Bord, wir wissen es nicht, wie wirklich die Umstände da waren, aber zumindest mal die Gerichte haben es halt jedenfalls zum Entscheidungszeitpunkt anders gesehen. Und
was hättest du denn jetzt eigentlich für sinnvoll befunden?
Naja, ich hätte mal mindestens für sinnvoll befunden, aus Sicht der Sea-Watch zu versuchen, einen alternativen Hafen zu finden. Denn es war ja klar, schon in dem Moment, wo sie sich nach Italien aufgemacht haben, dass Salvini nicht einfach sagen würde, okay, ihr könnt hier einfahren, und dass das Ganze möglicherweise sich arg in die Länge ziehen würde, wie es das ja auch getan hat. In den 16 Tagen, die das Ganze jetzt gedauert hat, hätte man aber auch wirklich so ziemlich jeden anderen europäischen Hafen erreichen können, von den nordafrikanischen Häfen ganz zu schweigen.
Aber da ist ja ehrlich gesagt die Argumentation von Sea-Watch, dass das eben einfach eine Reise ist, die wesentlich unwegsamer gewesen wäre, ne? Und dass, wenn dann Notfälle auftreten an Bord, man eben nicht ganz einfach mal einfahren kann und eine Evakuierung organisieren kann, sondern dass man dann womöglich auf hoher See, auf dem Atlantik oder wo auch immer sitzt und dann tatsächlich den Notfall an Bord hat und nicht reagieren kann, ne? Also im Grunde genommen war deren Argumentation, wir bleiben so dicht wie möglich möglich am Festland, an der rettenden Stelle.
Ja, also ich meine, aber es ging ja gar nicht vom Festland aus. Wenn sie so dicht am Festland wie möglich geblieben wären, wären sie nach Tunesien gefahren und nicht nach Italien. Und ich meine, das Argument kann ich natürlich immer führen beim Schiff. Was ist, wenn unterwegs Notfälle auftreten? Sie hatten zwei Ärzte an Bord. Die Fahrt nach Frankreich und nach Italien dauert jetzt auch nicht 3 Monate, sondern halt irgendwie 1-2 Tage länger. Also das überzeugt mich nicht so richtig, dass das irgendwie logistisch schlechter Ding ist, nicht anders oder nur unter Inkaufnahme großer Gefahren möglich gewesen wäre.
Weiß man denn, wie Frankreich und Spanien reagiert hätten? Ich glaube, es gab aus Kiel tatsächlich das Angebot, das zu übernehmen, aber bis dahin sind sie nicht gekommen.
Das wäre natürlich wirklich sehr weit gewesen nach Kiel. Frankreich und Spanien, das ist eben genau das, wo ich vorhin eingangs sagte, dass ich da leider die Quellenlage ein bisschen unbefriedigend finde. Ich habe keine Antwort darauf gefunden, inwieweit Frankreich und Spanien wirklich gefragt wurden. Ich meine, beide Länder haben ja sich jedenfalls, wenn ich es richtig verfolgt habe, bereit erklärt, später einen Teil dieser Flüchtlinge aufzunehmen, wenn auch nicht alle, was es einigermaßen plausibel erscheinen lassen würde, dass sie auch bereit gewesen wären, das Schiff anlanden zu lassen. Aber ich weiß es nicht, ob sie wirklich gefragt wurden und wenn ja, ob sie reagiert haben. Ich habe es gesucht, aber leider nicht finden können.
Man muss ehrlich gesagt auch sagen, es geht hier natürlich darum, auch ein Exempel zu statuieren, ne, von Seiten von Sea-Watch.
Also ja, das ist halt genau die Frage, inwieweit es darum geht. Und wenn es nämlich darum geht, dann finde ich das halt überhaupt nicht okay, weil, wie gesagt, erstens wäre es dann quasi sogar ein Stück weit auf dem Rücken der Geretteten ausgetragen.
Ja, das kann man so nicht sagen, denn es wurde ja tatsächlich in deren Sinne entschieden.
Ja, im Ergebnis. Aber weißt du, also wenn es so gewesen wäre, und nochmal, ich weiß nicht, ob es so gewesen wäre, aber sagen wir mal, wenn sich Spanien so gleich bereit erklärt hätte und man die Leute da nach 3 Tagen an Land hätte bringen können und man stattdessen halt da ewig vor Lampedusa rumliegt, um Salvini eins reinzudrücken, ja, dann...
Das finde ich zu kurz gedacht. Also es geht nicht darum, der italienischen Regierung nur eins reinzudrücken, sondern es geht vor allen Dingen darum, jetzt mal eine vernünftige Verteilung auf EU-Ebene zu erzwingen, denn das ist ja sozusagen müsste ja die Konsequenz sein. Also es kann ja umgekehrt natürlich nicht bedeuten, dass jetzt Griechenland, Italien nur die Leute aufnehmen und dann quasi alleine dafür zuständig sind. Das ist ja die Diskussion, die wir schon seit Jahren auf EU-Ebene führen, dass das im Grunde genommen das europäische Asylsystem wirklich ein sehr defizitäres ist, weil es im Moment genau das vorsieht, ne, dass diejenigen dafür zuständig sind, wo zum ersten Mal der Fuß auf das europäische Festland gesetzt wird. Und natürlich muss es eigentlich einen vernünftigen Verteilungsschlüssel auf europäischer Ebene geben. Und das ist im Grunde genommen meines Erachtens auch das Ziel dieser Aktion, das zu erzwingen. Und Salvini könnte sich ja tatsächlich auch auf diese Seite schlagen und sagen, das wollen wir auch. Ja, aber tatsächlich geht er hier auch natürlich um die Bevölkerung, seine eigene Bevölkerung da zu befriedigen, da geht er auf Konfrontation. Ne?
Naja, also wenn das Ziel wäre von Sea-Watch, ist es jedenfalls sicherlich, sagen wir mal, eine Sache, die gut fänden, wenn sie sich so ergeben sollte. Wenn es das hauptsächliche Ziel wäre, dann ginge das fast so ein bisschen in die Richtung dessen, worüber wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Irgendwie so eine Art von Krawall machen, quasi um Veränderungen herbeizuführen, die allerdings auf diesem Weg sich nicht ergeben wird. Und man muss ja nun mal sagen, Linie ist halt einfach, so hart es klingt und so hart es auch ist, nicht irgendwie einen vernünftigen Verteilungsschlüssel zu finden, beziehungsweise gut, das wurde allerdings, muss man auch sagen, lang genug versucht, es gelingt einfach nicht, sondern die europäische Linie ist, die Außengrenzen möglichst dicht zu machen. Und so generell zum Thema Seenotrettung, es gab ja im Mittelmeer in den Jahren 2014, 2015 und so weiter erst eine von Italien organisierte Form der Seenotrettung, Mare Nostrum hieß das, dann gab es eine europäische Seenotrettung, Sophia, beziehungsweise es war eigentlich gar nicht in erster Linie, war der Zweck gar nicht Seenotrettung, aber trotzdem haben die faktisch sehr viele Leute auch gerettet. Und das wurde ja praktisch eingestellt, weshalb jetzt eben auch wieder mehr von diesen NGOs unterwegs sind. Und die Zahlen kann man so ein bisschen interpretieren, wie man will. Also insgesamt sind in den letzten Jahren 2018, 2019, naja gut, 2019 läuft ja noch, deutlich weniger Menschen auf dem Weg von Nordafrika nach Europa gestorben als vorher. Prozentual gesprochen allerdings deutlich mehr. Ganz zynisch könnte man sagen, Ja, wirkt ja. Ja, also nämlich nach dem Motto, ja, jeder erkennt, so das Risiko zu kentern und nicht gerettet zu werden, ist höher. Deshalb machen sich weniger auf den Weg. Und ja, das ist klar, so geht es natürlich eigentlich nicht. Aber ehrlich gesagt, das ist natürlich das Kalkül, was hinter dieser Politik steckt, ein Stück weit. Also klar zu machen, wir retten euch nicht, wenn ihr euch auf die Reise macht, und dann machen sich halt weniger auf die Reise. Und wie gesagt, in absoluten Zahlen sind auch weniger gestorben. Also das wiederum ist natürlich auch ein positives Ergebnis.
Aber jeder ist einer zu viel, ne?
Jeder ist einer zu viel und die NGOs wenden ein, und das ist auch ein Punkt. Man weiß natürlich auch gar nicht so wirklich in absoluten Zahlen, wie viele tatsächlich gestorben sind, und je weniger Rettungsschiffe da kreuzen, desto schlechter ist auch der Überblick, den man über diese Lage hat. Ja, also dass die Dunkelziffer kann natürlich auch deutlich höher sein.
Ja, und letztendlich nehmen ja die NGOs auch für sich in Anspruch, dass sie so eine Art Ersatzvornahme machen, ne? Dass im Grunde genommen die Pflicht, ja, da Menschen zu retten, also von den Mitgliedstaaten sträflich vernachlässigt wird, und dann machen sie es halt. Mhm. Und man kann ja auch nun einfach sehen, auch an der öffentlichen, an dem öffentlichen Beifall, der jetzt hier in diesem Zusammenhang geäußert wurde, auch natürlich bis hoch zu unserem Bundespräsidenten, ne? Und auch Heiko Maas hat sich ja geäußert und so. Dann natürlich die Welle der Spendenbereitschaft, die jetzt zu sehen ist, ob sich da nicht vielleicht auch tatsächlich was dreht und jetzt vielleicht auch die Bevölkerung noch intensiver darauf hindringt und das vielleicht auch einiges ins Rollen bringt. Ne? Denn politische Prozesse sind ja immer in Bewegung. Ne? Mhm. Das kann sich ja natürlich ändern. Was bis jetzt nicht geklappt hat, kann ja in Zukunft doch klappen.
Ja, aber dieser Beifall ist wirklich in jeder erdenklichen Hinsicht irgendwie, gerade insoweit er von der Politik kommt, scheinheilig. Ja, also sozusagen einerseits applaudiert man da, andererseits zieht sich halt sozusagen Deutschland selber aus dem Seenotrettungsprogramm zurück. Dann möchte ich auch nochmal, das fiel mir mal so als unter dem Stichwort Parallelwertung ins Gedächtnis rufen. Wenn ein Gericht entscheidet, dass wir irgendwie den seit über 10 Jahren hier alimentierten, schließlich abgeschobenen ehemaligen Leibwächter von Osama bin Laden wieder zurückholen müssen, wo sich also irgendwie eigentlich jeder doch die Haare rauft, ja, dann überschlagen sich die Leute mit der Beteuerung, dass natürlich so eine Gerichtsentscheidung unbedingt zu respektieren sei und auf gar keinen Fall könne man da irgendwas anderes machen, als das eben dem Buchstaben getreu zu befolgen. Wohingegen, wenn zwei Gerichte, darunter der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ist ja jetzt auch nicht niemand, sagen, die Sea-Watch darf nicht in diesen Hafen einfahren und sie es dann einfach trotzdem tut, dabei fast noch ein italienisches Schiff platt macht, dann sind die Leute kurz davor, die Kapitänin heilig zu sprechen und ihr irgendwie den nächsten Friedensnobelpreis verleihen zu wollen.
Ich finde ehrlich gesagt, dass die beiden Fälle überhaupt nicht zu vergleichen sind, denn das, was der EGMR hier gemacht hat, war ja eine Momentaufnahme, und wie du ja auch vorhin recht deutlich gesagt hast, es kann sich die natürlich ändern und ist auch bis zum bestimmten gerade natürlich dem Beurteilungsspielraum der Kapitänin sozusagen unterzuordnen. Denn also wie willst du es anders machen? Also auch das Gericht ist ja nun nicht an Land an Bord gegangen und hat die einzelnen Leute untersucht. Also das ist etwas, was absolut im Fluss ist, sich wirklich ändern kann und was übrigens ja auch auf Dauer überhaupt gar keine Lösung verspricht. Wie lange hätten die denn noch auf dem Meer sein sollen, ja? Also bis dann tatsächlich jeder kollabiert und dann jeder Einzelne evakuiert werden kann, das ist ja nun auch nicht die Lösung, die man anpeilen kann.
Klar, also dass die Lage insgesamt unbefriedigend ist und dass es irgendwie absurd wirkt, das so zu machen, wie du gerade gesagt hast, da bin ich ja völlig bei dir. Ändert aber nichts daran, dass man nun mal trotzdem nicht einfahren darf.
Wobei das die italienische Ermittlungsrichterin ja offensichtlich jetzt anders gesehen hat. Ne?
Interessanterweise, ja.
Genau, explizit gesagt, ist nicht strafbar und man muss übrigens
auch
sehen.
Wobei ist nicht strafbar, ist auch nochmal nicht dasselbe wie durfte nicht einfahren. Ne? Also sozusagen, was man seerechtlich vielleicht darf und was dann irgendwie italienisches Strafrecht berührt, können ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge vielleicht sein. Und es geht mir, also mir ist schon klar, dass die beiden Situationen natürlich nicht exakt vergleichbar sind, aber ich glaube, es gibt auch noch weiter weitere Unterschiede. Natürlich im einen Fall war es ja sozusagen der deutsche Staat, der gehandelt hat, im anderen Fall war es eine Privatperson. Das ist sicherlich auch ein bedeutsamer Unterschied. Aber ich glaube, in der Wahrnehmung der meisten Menschen und der Grund, warum die meisten Leute im einen Fall Beifall spenden und im anderen Fall irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sind nicht so sehr diese feinsinnigen Details, auf die man auch wirklich erst kommt, wenn man es halt irgendwie relativ gründlich durchdenkt, sondern der maßgebliche Grund ist einfach, dass das eine moralisch gut geheißen wird und das andere nicht. Und das ist ja auch irgendwie total nachvollziehbar. Nur dann, was bedeutet das? Das heißt ja wiederum, gut, das eine entspricht halt dem Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und das andere nicht. Und wenn ich jetzt nochmal die Parallelwertung aufmachen darf, zum letzten Mal, als dieses Argument bemüht wurde, nämlich das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung, ja, da wurde so getan, also auch im selben Sachverhalt, Sami A, nämlich, da wurde so getan, als sei das irgendwie quasi der Einstieg zum faschistischen Denken, so ungefähr. Und hier ist es irgendwie ganz selbstverständlich, dass man halt sagt, na, das Gerechtigkeitsempfinden sagt doch, dass das irgendwie okay sein muss, was die Frau Rakete da gemacht hat. Finde ich auch nachvollziehbar, dass man das so sagt, ja. Aber dann muss man es also, halt irgendwie auch, also dann
ich finde, man kann sehr gut begründen, zu sagen, dass auch die Notlage wirklich dazu geführt hat, dass das auch rechtmäßig war, was sie getan hat, ist jetzt auch wirklich der unsicheren Rechtslage geschuldet, muss man einfach sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass italienische Gerichte in den vergangenen Jahren ganz erstaunlich stringent so entschieden haben, dass jedenfalls die Regierung Salvini sich nicht sonderlich freut darüber. Mhm. Ne? Also da gibt es eine offensichtliche Diskrepanz. Auch Italien ist in dieser Sache gespalten. Und dabei würde ich sagen, wollen wir es jetzt mal bewenden lassen. Die genau. Argumente sind ausgetauscht. Wir haben einander nicht überzeugt, aber vielleicht.
Naja, aber so ganz so weit liegen wir ja dann vielleicht auch wieder nicht auseinander. Aber gut. Anyway, das soll dazu genügen. War ja auch so einiges. Und dann kommen wir jetzt zu wirklich ganz was anderem. Ne?
Dann schauen wir jetzt nach Brandenburg, wo sich schon seit 2011 eigentlich ziemlich Ungeheuerliches tut und viele, viele Menschen aufbringt. Es geht einerseits um Nachzahlungen, die tausende Grundstückbesitzer jetzt tätigen mussten vor eben einigen Jahren und höchstrichterlichen Rechtsprechungen, die mal so und mal so ausfielen. Und tatsächlich geht es um Millionensummen, die wirklich einen dreistelligen Bereich jetzt angenommen haben. Also die Rede ist davon, dass jetzt wegen dieser Streitigkeiten Rückzahlungen von 300 Millionen Euro drohten den Kommunen, den doch schon recht schwächenden Kommunen in Brandenburg, aber in Sachsen-Anhalt, in Sachsen ist das eben auch ein Problem. Das alles ist wirklich so eine total verquere Gemengelage, dass wir uns das hier mal ein bisschen angucken wollen und ehrlich gesagt tief in das Verwaltungsrecht und auch in das Staatshaftungsrecht einsteigen müssen, aber es lohnt sich, weil das ist vielleicht jetzt auch eine Konsequenz, die sich im Sommer zeigen wird, jetzt im Osten Deutschlands bei den anstehenden Landtagswahlen, das auch durchaus Thema ist, ja, diese Bescheide, diese Zahlungen, die da geleistet wurden und viele Bürger einfach empört sind über das, was da passiert ist. Aber fangen wir wirklich tatsächlich mal von Anfang an. Es geht hier in dem konkreten Fall um ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das er vergangene Woche gefällt hat. So, und da ging es um ein Ehepaar in Brandenburg, das eben ein Grundstück besitzt und im Jahr 2011 einen Abgabenbescheid bekommen hat in Höhe von roundabout 1300 Euro. Ja? Und zwar für eine Leistung, die schon vor etlichen Jahren geschehen ist. Also dieses Haus war natürlich an die kommunale Trinkwasser, an das kommunale Trinkwassernetz angeschlossen, das eben schon, man weiß nicht so genau, zu DDR-Zeiten oder jedenfalls in den 90er Jahren nach der Wende, aber jedenfalls schon lange, lange bevor dieser Bescheid ins Haus flatterte. Ja? Und auf einmal bekommt man eben doch eine ziemlich gesalzene Rechnung für Leistungen, die schon vor etlichen Jahren passiert sind und für die sich niemand interessiert hatte, ja. Und das ist eben nicht nur diesem Ehepaar aus Brandenburg passiert, sondern das ist tausendfach passiert. Zwischen 2011 und 2015, und zwar wurden damals eben die die Abgabenbescheide verschickt, weil das OVG, das Oberverwaltungsgericht Frankfurt, muss man ehrlicherweise sagen, ja, die Schotten geöffnet hat und in einem ziemlich brisanten Urteil 2007 den Kommunen gesagt hat, ihr dürft das, ja. Denn lange, lange Zeit waren die kommunalen Wasserverbände davon ausgegangen, dass sie zwar die Leistung irgendwann erbracht haben, aber dass im Grunde genommen schon zu viel Zeit verstrichen ist und im Grunde genommen die Ansprüche, die sie haben, verjährt sind. Also dass sie jetzt denjenigen, die davon profitiert haben, niemals zur Kasse bitten
und
können.
Also welche, in was für ein Zeitraum war das oder wieso war das so, dass man quasi, dass das nicht einfach dann zeitnah abgerechnet worden war, sondern Jahre, Jahrzehnte später?
Ja, es ist eben tatsächlich so, das finde ich, ist im Nachhinein schwierig zu konstatieren. Ne? Also ich nehme an, da ist wirklich auch vieles sozusagen in dem Trubel der Wende sozusagen untergegangen. Man hat das vielleicht auch in vielen Kommunen schlicht übersehen lange Zeit. Und dann war es eben so, das kam noch hinzu, dass Abgaben ja nur aufgrund von rechtsgültigen Satzungen erlassen werden können. Ja? Also du brauchst da irgendeine Grundlage, dass eben meistens dann eben die kommunale Wassersatzung oder was, ja, auf deren Grundlage du so einen Bescheid schicken kannst. Die sind eben reihenweise rechtswidrig gewesen, dann im Nachgang, in Nachwendezeiten sozusagen hat man das gar nicht durchsetzen können. Und das wurde eben schlicht lange nicht durchgesetzt.
Okay, und dann dachten schon eigentlich alle, jetzt ist es eh zu spät. Ja. Dann kam das OVG Frankfurt daher, hat gesagt, nee, das könnt ihr, obwohl es schon ewig her ist, immer noch verlangen. Dann haben sie das also natürlich auch getan. Deshalb gingen eben in diesem Zeitraum 2011 bis irgendwas überall die Bescheide ein, die ganz schön hoch waren.
Ja.
Und dagegen wurde jetzt wiederum geklagt.
Genau, es gab vielleicht, um das nochmal zu vervollständigen, weil es wird später noch eine Rolle spielen, es war tatsächlich so, dass der Gesetzgeber nochmal eingeschritten ist, 2004, und sozusagen eine Klarstellung festgelegt hat. Die haben eben gesagt, dass das Ganze sozusagen einer rechtsmäßigen Satzung bedarf. Ja, und erst wenn eine rechtmäßige Satzung vorliegt, dann beginnt überhaupt die Verjährung. So, und jetzt war sozusagen auch die Argumentation des OVG Frankfurt oder, die 2007 dann eben für diese Wende gesorgt haben, die ihm gesagt haben, naja, also vorher waren zwar die Satzungen, gab es die waren mitunter auch sehr schnell rechtswidrig und das spielte dann aber keine Rolle, weil überhaupt erst die Verjährung dann anfängt zu laufen, wenn es eine rechtmäßige Satzung gibt, und zwar sowohl formell rechtmäßig als auch materiell rechtmäßig. Ja. Das heißt, die haben ein bisschen an der Verjährung gedreht und dann war auf einmal 2007 alles in Ordnung und dann wurde munter die Abgabenbescheide verschickt. Und dann gab es wirklich ein Flickenteppich, der sich daraus ergibt. Es gibt etliche Leute, die dagegen vorgegangen sind, die Widerspruch eingelegt haben, die nicht erfolgreich waren. Ja, die mussten dann zahlen. Dann gab es endlich etliche Leute, die überhaupt keinen Widerspruch eingelegt haben und die halt brav gezahlt waren, weil sie der Meinung waren, das sei wohl ihre Pflicht als ordentlicher Staatsbürger. Und es gab Leute, die überhaupt nicht gezahlt haben. So, deswegen hast du tatsächlich innerhalb von Gemeinden wirklich ein sehr schwieriges Gerechtigkeitsproblem. Ja? Also du hast Leute, die gezahlt haben und Leute, die nicht gezahlt haben und Leute, die gerecht bekommen haben. So. Dann ist eben Folgendes passiert. Dann ist im Jahr 2015, und das ist schon ein Knaller gewesen, der Bundesverfassungsgericht ist da eingeschritten. Das Bundesverfassungsgericht und hat eben gesagt, pass mal auf, das, was ihr gemacht habt, ist rechtswidrig. Das heißt, die Möglichkeit, Geld einzufordern, war tatsächlich verjährt. Ihr hättet es niemals tun dürfen. Mhm. Ja, das haben die höchstrichterlich festgestellt. Das hat nur leider nicht vielen Leuten was gebracht. Es hat nämlich nur denjenigen was gebracht, deren Bescheide noch nicht bestandskräftig waren. Ja? Mhm. Also die haben dann tatsächlich nicht zahlen müssen, beziehungsweise haben ihr Geld zurückgekriegt. Aber es gab etliche Leute, die eben, wo die Bescheide schon bestandskräftig waren, die gezahlt haben, wo die Sache abgeschlossen war.
Also das muss man mal vielleicht kurz erklären mit dem bestandskräftig, ne? So ein Bescheid, so eine Zahlungsaufforderung, in dem Fall eben für irgendwelche Wassernachzahlungen, aber auch für alle möglichen anderen Dinge kriegt man das ja von der Kommune. Das ist halt quasi ein Verwaltungsakt sozusagen, es hat Rechtsnatur und dann hast du eine bestimmte Frist, meistens irgendwie eine Monatsfrist oder so, um dagegen Widerspruch einzulegen. Wenn du das machst, dann wird er nicht bestandskräftig. Wenn du es nicht machst, dann wird er bestandskräftig. Und wenn er erstmal bestandskräftig geworden ist, dann gilt er auch, wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass er eigentlich nie hätte erlassen werden dürfen. Ja. Außer, ich glaube, bis auf ein paar sozusagen ganz besonders krasse Ausnahmen, wo es dann irgendwie aus irgendwelchen Gerechtigkeitsgründen doch wieder anders zu sein hat. Aber normalerweise gilt er dann. Und das war natürlich in vielen Fällen so, weil natürlich viele Leute nicht Widerspruch eingelegt hatten.
Hm. So, und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie du dann quasi dieser Ungerechtigkeit noch Abhilfe schaffen kannst. Es ist einmal, gehst du eben nochmal ins Verwaltungsgerichtsverfahren, ne? Das wäre Paragraph 51 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Da geht es dann um die um das Wiederaufgreifen des Verwaltungsverfahrens. Ne? Also das wäre dann eben nochmal eine Möglichkeit gewesen, wo die Kommunen sich kulant hätten zeigen können, sagen können, okay, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht of all people ja entschieden, dass das Ganze hier rechtswidrig war, verfassungswidrig war und deswegen zeigen wir uns jetzt mal kooperativ und zahlen euch den Kram wieder zurück. Aber
lass mich raten, dass es nicht passiert.
Nein, weil es wirklich einfach, also wirklich in die Millionen gegangen. Es hätte die Kommunen natürlich auch wahnsinnig belastet, das muss man mal echt sagen. Aber man kann nachvollziehen, dass da viele Leute doch Schwierigkeiten hatten, das nachzuvollziehen. Ne? Also das verstößt schon ein bisschen gegen das Rechtsempfinden. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Ne? Und man kann natürlich jetzt auch argumentieren, ne? Nach der Wendung, musste die ganze Infrastruktur neu aufgebaut werden. Das heißt, das Geld war auch dringend notwendig, wurde ja auch investiert sozusagen, um den Bürgern da weiterzuhelfen und um dann eine vernünftige Wohnsituation herzustellen. Aber wenn man dann erfährt, dass das Ganze auf eingesammelt wurde, obwohl die Ansprüche schon längst verjährt werden, ist natürlich ein Problem. Mhm. So, also das heißt, es gab eben zwei Möglichkeiten. Erstmal das Verwaltungsgerichtsverfahren, darauf haben sich die Kommunen nicht eingelassen. Ne? Also die haben eben einfach gesagt, wir rühren die bestandskräftig gewordenen Bescheide nicht mehr an. Und dann gibt es natürlich den zweiten Weg, nämlich die Staatshaftung. Über die haben wir hier in diesem Podcast auch schon öfter mal gesprochen, ist einfach unfassbar schwierig durchzusetzen. Ne? Also im Grunde genommen ist das ja ein Schadensersatzanspruch, die man versuchen kann, vor Gericht einzuklagen, wenn man das Gefühl hat, der Staat hat hier tatsächlich Unrecht begangen. Ne? Also die Verwaltung hat hier falsch gehandelt und man braucht da einfach ein anderes Vehikel für.
Aber das kann natürlich nicht so simpel funktionieren, dass man darüber immer die Wirkung der Bestandskraft aushebeln könnte, denn sonst würde es ja darauf hinauslaufen, dass jeder rechtswidrige bestandskräftige Bescheid doch sozusagen über das Vehikel der Staatshaftung wieder zurückgefordert werden könnte, weißt du?
Genau. Also
ganz so einfach kann es ja offensichtlich nicht sein.
Und wir haben ja auch schon oft gesprochen, dass das eben nur selten auch Erfolg hat vor Gericht. Und hier war es tatsächlich so, dass der BGH wirklich eine ziemlich spektakuläre Entscheidung am vergangenen Donnerstag eben gefällt hat und gesagt hat, also Staatshaftungsansprüche gibt es hier nicht. Hat übrigens, also um das nochmal vielleicht der Vollständigkeit halber zu sagen, hat die Sache trotzdem aufgehoben und dann zurückverwiesen, aber hatte sozusagen einen formellen Grund. Da musste noch was die untere Instanz klären, aber die haben im Grunde genommen die Segelanweisung gegeben, haben gesagt, hier ist es eben so, dass ein Staatshaftungsanspruch nicht besteht, haben sich damit in offenen Widerspruch zum Bundesverfassungsgericht gestellt, ja, und das explizit anders gesehen.
Das ja,
haben
ist das
die,
so,
ja, das haben die tatsächlich auch aufgenommen.
Also
in
die
der
haben
Pressemitteilung.
Keinen Weg gefunden, das irgendwie übereinzubringen, weil es ist ja nicht ganz dasselbe. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, ihr hättet es eigentlich nicht mehr zurückfordern dürfen, weil es eigentlich verjährt war, und der BGH sagt jetzt, naja, das begründet keinen Haftungsanspruch, dass ihr es doch getan habt. Das ist ja nicht exakt dasselbe.
Aber sie haben schon, das muss man ihnen zugutehalten, schon quasi diesen offenen Widerspruch gesehen und haben eben gesagt, die Bewertungsgrundlage war ja eben einfach eine andere. Mhm. Ja? Mhm. Das war im Grunde, und wir sozusagen können neu entscheiden und wir sehen hier nicht, das ist auch das Bemerkenswerte, wir sehen nicht, dass die Bescheide verjährt waren, also der Anspruch durfte erhoben werden und deswegen sind auch die Bescheide nicht rechtswidrig.
Gut, aber das ist dann wirklich ein Widerspruch.
Das ist ein absoluter Widerspruch, der auf, kann ich mir vorstellen, für Zoff
Ja, der klar, dann halt vermutlich dafür sorgen wird, dass diese Entscheidung vom Verfassungsgericht angegriffen wird, das BGH, wenn es dann möglicherweise jetzt, gut, jetzt ist er nochmal zurückverwiesen, das heißt, bis der Rechtsweg dann wirklich ausgeschöpft ist, dauert es noch ein bisschen, ja. Aber wenn das tatsächlich so ist, dann wäre das ja naheliegend eigentlich.
Genau, und die haben sich, um das vielleicht nochmal zu Ende zu erzählen, dann auch auf diese Entscheidung des Landesgesetzgebers im Jahr 2004 eben gestützt, wo tatsächlich das Gesetz nochmal neu geändert wurde, ja, und gesagt wurde, pass mal auf, also das Ganze fängt nur an, wenn es eine rechtmäßige Satzung gegeben hat, das sei eben total in Ordnung, dieses Verfahren, das sei ein wortgleich gewesen, zum Beispiel in niedersächsischen Landesrechte haben die das sozusagen abgekupfert und es ist klar, dass die das so machen durften. Das ist die Argumentation quasi vom Bundesgerichtshof. Das heißt hier wirklich Karlsruhe, LTO hat das so schön als Nachbarschaftsstreit in Karlsruhe eben
zwischen
betitelt,
BGH und
Bundesverfassungsgericht. Also ja. Ist schon eine Nummer. Und jetzt kommt die Politik ins Spiel. Ne? Kann man sich vorstellen, dass natürlich in Brandenburg die Oppositionsparteien sich da in Stellung bringen. Aber die müssen natürlich auch erklären, wie sie das finanzieren wollen. Ne? Mhm. Wenn sie der Meinung sind, wie sie wollen jetzt die Beiträge zurückerstatten, ist schwierig.
Also die Kreativität der Gerichte, wenn es darum geht, dem Staat trotz eklatantesten Versagens seine Ansprüche zu sichern oder zu bewahren, finde ich immer wieder bemerkenswert. Also wirklich so Staatshaftungsrecht ist auch einfach die Kommentierung lautet no. So, es gibt es einfach nicht. Ja, also bis auf wirklich sehr seltene Ausnahmen. Also ich meine hier, naja, gut, wir haben ja die ganze Litanei gerade erzählt und ich finde es schon ein bisschen haarsträubend, finde ich. Aber nun gut, so ist es jedenfalls und das ist natürlich tatsächlich auch ganz interessant, wie sich dann dieser latente Konflikt zwischen den beiden Gerichten in der Sache vielleicht noch weiterentwickelt. Wir tragen es nach, wenn es da neue Dinge gibt.
Also so hanebüchen und sperrig dieser Begriff der Altanschließer ist, das ist ja auch schon wieder so ein schrecklicher Terminus, so wichtig ist dann tatsächlich auch, dass sowohl rechtlich als auch politisch, als auch sozusagen wirtschaftlich. Ja. Genau.
Okay, wunderbar. Dann soll es das aber gewesen sein zu den Altanschließern.
Jetzt kommen wir in den Bundestag, oder?
Jetzt kommen wir in den Bundestag, wo es sich vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.30 Uhr nachts zutrug, dass die AfD mal anmerkte, Moment mal, wir sind der Meinung, dass der Bundestag gar nicht mehr beschlussfähig ist.
Also da war offensichtlich die Bundestagssitzung noch im vollen Gange. Kann man ja auch mal würdigen, hier, dass zu später Nacht zumindest einige Abgeordnete noch gerade sitzen können und tatsächlich über die Zukunft des Landes in der einen oder anderen Weise entscheiden. Ne?
Ja, das ist vielleicht gar nicht jedem so bewusst. Also es gibt eben diese Sitzungstage, wurde dann tatsächlich der längste Sitzungstag angeblich in der Geschichte oder so oder jedenfalls seit Jahrzehnten, ging von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr 12 nachts. Wie du schon sagst, sicherlich nicht alle Abgeordnete, sondern eben einige sind dann nur noch da. Überhaupt sind im Bundestag eigentlich kaum jemals oder nur bei den ganz wichtigen Sachen, wenn jetzt ein Kanzler gewählt wird oder vielleicht irgendwas mal der Fraktionszwang aufgehoben ist bei irgendeinem super brisanten Gesetz oder so. Aber bei den meisten Gesetzen, und es gehen ja wirklich wahnsinnig viele Gesetze durch den Bundestag, über die meisten reden wir hier ja auch nicht, weil sie nicht so aufregend sind, sind halt natürlich nicht alle Abgeordneten da. Und das ist auch im Grundsatz erstmal ganz normal und akzeptiert und okay. Die Geschäftsordnung des Bundestages sieht vor, dass der Bundestag beschlussfähig ist, nur dann, wenn mindestens 50% seiner Mitglieder anwesend sind. Und zu diesem Zeitpunkt, als die AfD das moniert hat, waren also ganz offensichtlich nicht mal ansatzweise 50% anwesend. Also es waren vielleicht so roundabout 100 Parlamentarier da und 50% wären 300 irgendwas hätten da sein müssen. Also es war
mindestens 350, ne? Ja, wir sind doch bei 708 oder
so. Ja, genau. Also so um den Dreh. Es war vielleicht bestenfalls ein Drittel der Zahl da, die hätte da sein müssen. Jeder sehende Mensch konnte das erkennen. Aber wie gesagt, das ist auch eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, gerade bei diesen Marathonsitzungen in der Nacht. Und es wird normalerweise einfach hingenommen und die Parteien merken das halt nicht an, sondern alle machen einfach weiter, tun einfach so, als wäre alles fein. Und dann ist auch alles fein. Die AfD freut sich, hat natürlich eine gewisse Lust am Torpedieren demokratischer Prozesse. An dieser Stelle sei auch mal in Erinnerung gerufen, dass sie zum Beispiel im Dezember 2018, das muss man erzählerisch anders aufbauen. Also sie hat es moniert und hat gesagt, wir beantragen einen Hammelsprung. Das heißt, dann ist ein ziemlich altmodisch anmutendes Verfahren. Dann verlassen alle anwesenden Abgeordneten den Saal und kommen dann einzeln durch so Türen wieder rein und werden dabei gezählt. Das ist quasi das Verfahren, um festzustellen, wie viele eigentlich da sind. Ja, ich meine, das könnte man irgendwie heutzutage mit moderner Technik, glaube ich, auch ein bisschen effizienter gestalten, aber so ist es halt. So. Und dann gibt es den Sitzungsvorstand, den sogenannten Sitzungsvorstand, der besteht aus dem Bundestagspräsidenten oder einem seiner Vize. In diesem Fall war es Vizepräsidentin Claudia Roth. Die AfD übrigens hat ja als einzige im Bundestag vertretene Partei keinen Vizepräsidenten, weil die anderen Parteien einfach jeden Kandidaten ablehnen, den die AfD vorschlägt. In diesem Sitzungsvorstand sitzen außerdem noch zwei weitere Parlamentarier. War es, glaube ich, aus der CDU und einer aus der FDP. Genau. Und es ist auch immer so, dass von diesen beiden weiteren ist sozusagen einer aus der Regierungsfraktion, einer aus der Opposition. Und der Sitzungsvorstand, also wenn eine Partei so einen Hammelsprung dann beantragt, dann findet der statt, es sei denn, dass der Sitzungsvorstand, diese drei Leute also, einstimmig sagt, nee, wir sind der Meinung, dass das Parlament so mit den Leuten, die gerade da sind, beschlussfähig ist. Weil man soll es halt nicht torpedieren können. Ja? Man könnte ja einfach permanent Hammelsprünge beantragen, auch wenn das Plenum zum Platzen voll ist und völlig klar ist, dass auf jeden Fall genug Leute da sind, ja, könnte man ja einfach trotzdem die ganze Zeit beantragen, wenn man halt irgendwie Spaß an der Sabotage hat. So. Und in diesem Fall hat der Sitzungsvorstand einstimmig gesagt, wir sind der Meinung, es sind genug Leute da, obwohl der Sitzungsvorstand natürlich auch Augen im Kopf hat und gesehen hat, dass nicht genug Leute da sind. Und jetzt fragt man sich natürlich, was folgt aus alledem irgendwie? Im Ergebnis wahrscheinlich nicht so viel, ne? Also
interessanterweise spielt auch überhaupt gar keine Rolle, was eigentlich zur Abstimmung stand, ne?
Ja, das spielt in der Tat keine Rolle. Also es stand zur Abstimmung irgendwie ein Gesetzespaket, was alle möglichen Gesetze im Hinblick auf den Datenschutz Anpassungen vornehmen sollte. Und ich glaube, später kam dann noch die Ferkelkastration, die irgendwie abartigerweise immer noch ohne Betäubung durchgeführt werden darf und noch ein, zwei andere Sachen. Aber das ist letztlich auch egal. Ich sagte gerade, die Geschäftsordnung des Bundestages sieht vor Beschlussfähigkeit, wenn mindestens 50% da sind, aber sie sieht halt auch vor, dass die Beschlussfähigkeit, solange nicht gezählt worden ist, erstmal vermutet wird und nur dann eben quasi, also man quasi positiv feststellen lassen muss, dass sie nicht vorliegt und das einzige Verfahren, um das positiv feststellen zu lassen, in dieser Konstellation jedenfalls, ist der Hammelsprung. Und der Hammelsprung wurde ja nicht durchgeführt. Und deshalb gilt das Ganze als beschlussfähig, obwohl es offensichtlich nicht beschlussfähig war. Jetzt kann man natürlich irgendwie schon denken, das ist fast schon so ein bisschen so ein Klischeebeispiel für irgendwie verkopfte Juristenregelungen. Ja, also was soll das alles?
Aber die gibt es nun mal, leider.
Ja, also ich habe in Vorbereitung auf die Sendung mit Sebastian Rosner gesprochen, der inzwischen Rechtsanwalt in Köln, wenn ich mich nicht täusche, ist, der lange Jahre auch am Lehrstuhl für Parteienrecht in Düsseldorf gearbeitet hat, der mir geholfen hat, so ein bisschen meine Gedanken zu ordnen. Und der meinte halt auch, die ehrlichste Variante wäre möglicherweise einfach dieses Erfordernis, dass überhaupt 50% da sein müssen, abzuschaffen, weil es halt in der Praxis super oft nicht der Fall ist und das Ganze letztlich nur dadurch funktioniert, dass eben nicht ständig Hammelsprünge beantragt werden oder dass sie in einem Fall wie diesem abgelehnt werden, obwohl eigentlich klar war, dass sozusagen dass der Antrag eigentlich irgendwie berechtigt ist in einem gewissen Sinn. Und er hat mich dann auch noch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1972, es bezog sich auf das Waffenrecht von 1972, das Urteil selber wird dann wahrscheinlich ein bisschen danach gekommen sein, hingewiesen. Und das fand ich ganz hübsch, um mal ein Zitat daraus vorzulesen, da heißt es, das Prinzip der repräsentativen Demokratie wirkt auf das parlamentarische Entscheidungsverfahren ein, indem es grundsätzlich die Mitwirkung aller Abgeordneten sogar bei der Willensbildung des Parlaments erfordert. Geht ein bisschen weiter. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die allzu starre Anwendung dieses Prinzips auf die zu regelnden Tatbestände des politischen Lebens dessen Geist eher vertreiben als bewahren würde.
Ah, ja.
Jetzt kann man natürlich fragen, ob es wirklich allzu starr ist, wenn ich von dem eigentlichen Erfordernis, dass sogar alle anwesend sein sollten, runtergehe auf, es ist noch nicht mal ein Sechstel aller da, ja, also irgendwo hört der Spaß vielleicht auch auf. Damals jedenfalls in der Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es ist in Summe okay, bei der eigentlichen Abstimmung, das ist ja auch nicht der einzige Ort, wo politische Willensbildung stattfindet, andere Abgeordnete, selbst wenn sie nicht da sind, können ja auch vorher in den Ausschüssen und so weiter irgendwie vielleicht ihren Senf dazugeben und was dazu beitragen und so, das ist ja auch alles nicht ganz von der Hand zu weisen. Trotzdem ist es natürlich irgendwie ich weiß auch nicht, inwieweit sich die parlamentarische Praxis seitdem, sind ja doch etliche Jahrzehnte her, geändert hat und heutzutage vielleicht noch weniger Parlamentarier bei den Abstimmungen teilnehmen als damals, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, es ist jedenfalls eine irgendwie seltsame Praxis und genau das habe ich dann Herrn Rosner auch noch gefragt, ob die AfD jetzt irgendein Mittel hätte, das quasi anzugreifen und die Gesetze, die danach verabschiedet worden sind, und er meinte ja nee, also mit Verweis auf diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung voraussichtlich nicht, zumal eben auch die Geschäftsordnung des Bundestages sozusagen nur Innenrecht des Bundestages ist, im Grundgesetz, was ja letztlich maßgeblich ist für den Prozess der Verabschiedung von Gesetzen, steht halt nicht ausdrücklich irgendein Quorum drin, da steht halt nur in Anführungsstrichen das Prinzip der repräsentativen Demokratie drin, aus dem sich natürlich ergibt, dass irgendwie tendenziell die Parlamentarier schon anwesend sein sollten, aber wie das dann im Einzelfall auszulegen ist, das wiederum ist dann eben doch eine Sache der Geschäftsordnung respektive der Ausformung durch die Gerichte und da scheint das Bundesverfassungsgericht einigermaßen cool Land zu sein. Ja, das
aber wir würden schon sagen, so geht's irgendwie nicht.
Ja, also ich finde es halt tatsächlich, ne, konsequent wäre es schon einfach vielleicht dieses Quorum aufzuheben, ne? Oder wenn man wirklich meint, an dem Quorum festhalten zu müssen und sagen zu müssen, es müssen immer 50% sein, auch recht, aber dann sollte man halt auch eben das tatsächlich daran festhalten und dann muss man auch nicht so ein steinzeitliches Verfahren mit alle gehen aus dem Saal raus und wieder rein, also das wird man ja, wie gesagt, da kann man da wohl irgendwo an jedem Sitzplatz, den ja schließlich jeder hat, einen Knopf anbringen, den man drückt oder weiß ich nicht, oder jedem eine Chipkarte geben, die irgendwie erfasst wird oder so. Das muss ja jedenfalls einfacher möglich sein.
Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob man um 1.30 Uhr nachts noch über Datenschutzregeln entscheiden müsste. Das ist irgendwie, scheint mir doch einiges im Argen zu sein und da müsste man vielleicht mal mit einem großen Besen
durchfegen. Ja, da gäbe es auch noch ein paar andere Dinge zu nennen.
Stichwort Arbeitszeiterfassung gilt natürlich für Bundestagsabgeordnete nicht, aber trotzdem hat ja nun alles auch seinen tieferen Sinn. Nun gut.
Ja, dann nochmal ganz was anderes.
Blicken jetzt nach Amerika.
Genau. Das sogenannte Gerrymandering, wo dieser Name eigentlich herkommt, dazu sogleich. Erstmal, was bezeichnet das? Das bezeichnet die Praxis innerhalb der amerikanischen Bundesstaaten, die Wahlbezirke in einer Art und Weise aufzuteilen, die eine Partei, nämlich diejenige Partei, die diese Aufteilung vornimmt, bevorzugt und die andere benachteiligt. Und da gibt es im Wesentlichen.
Also auf Basis der Leute, die da wohnen, ne? Also im Grunde genommen, man ahnt, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe eben eher demokratisch wäre, die andere eher konservativ, und so kann man dann Gerichtsbezirke geschickt aufteilen, sodass dann bestimmte Mehrheiten am Ende rauskommen. Mhm.
Genau, und bei den Wahlen, quasi jeder Wahlbezirk ist dann dafür zuständig, einen Repräsentanten ins Repräsentantenhaus eben zu wählen, ja. Um jetzt eine möglichst aus Sicht derjenigen Partei, die diese Bezirke zuteilt, eine möglichst günstige Lösung zu finden, gibt es zwei Strategien. Die eine heißt Packing, das heißt, man schneidet diese Bezirke so zu, wenn ich jetzt zum Beispiel, also sagen wir mal, ich bin jetzt die Republikanische Partei und mache den Zuschnitt der Wahlbezirke, dann lege ich die Wahlbezirke so, dass ich ein paar wenige Bezirke mache, wo wahnsinnig viele Demokraten drin sind. Da sind dann 90-95% Demokraten drin. In diesen Bezirken gewinnt natürlich auch der demokratische Kandidat haushoch. Das ist aber letztlich egal, weil aus dem Bezirk ja trotzdem nur eine Person ins Repräsentantenhaus entsendet wird, aber ich quasi ganz viel von dem Wählerpotenzial der Demokraten damit aufgebraucht habe und natürlich dann eben in den anderen Bezirken ich mir so 55-60% Mehrheiten sichern kann. Und letztlich, ne, leuchtet ja ein, wenn ich fast alle demokratischen Wähler auf einige wenige Bezirke versammle, dann habe ich halt in den vielen anderen Bezirken eine ziemlich leichte Zeit. Das andere nennt sich Cracking. Das kann man sich am besten so vorstellen, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Stadt, eine Großstadt denkt, so innerstädtisch, urban, wird meistens eher demokratisch gewählt. Und jetzt stellt man sich vor, dass quasi über diesen demokratisch wählenden Stadtkern so wie so ein Kreis gezeichnet wird und dann wird das wie so Tortenstücke unterteilt. Und je weiter die Tortenstücke von der Mitte nach außen gehen, desto mehr komme ich in die Vororte, wo demokratisch gewählt wird und wo republikanisch gewählt wird, tendenziell. Und ich ziehe die Tortenstücke halt so weit nach außen, dass letztlich in keinem dieser Tortenstücke die Demokraten überhaupt noch eine Mehrheit haben. Also das sind so die zwei klassischen Modelle, wie das gemacht wird. Das führt dann auch zu völlig, also wenn man sich mal diese Karten der Bundesstaaten teilweise anschaut, zu völlig bizarren Zuschnitten. Da kommt dann nämlich auch der Name her. Das hat seine Wurzeln im Jahr 1812. Damals hatte der Herr Elbridge Gerry als Gouverneur von Massachusetts ein Gesetz unterzeichnet, das eben auch gerade damals die Wahlkreise sozusagen zuschnitt. Und einer dieser Wahlkreise hatte die Form eines Salamanders. Und deshalb Mander, also Gerry quasi sein Name und Mander, weil das eine Ding wie ein Salamander aussah, deshalb Gerrymander. Da kommt das her. So, und das Problem ist halt so ein bisschen, also dass diese Praxis gibt es schon lang. Wie gesagt, gerade das kommt jetzt hier aus 1812, der Begriff. Beide Parteien haben das praktiziert, mal mehr, mal weniger schamlos. 2010 allerdings, und das muss man eben genau, das ist halt noch wichtig zu wissen, diese Wahlkreiszuschnitte finden alle 10 Jahre statt. Alle 10 Jahre werden die neu besetzt. Das heißt, die Partei, die dann zu dem Zeitpunkt, wo das fällig wird, und das war zuletzt 2010, die Mehrheit in dem Bundesstaat hat und somit den Neuzuschnitt der Wahlkreise vornehmen kann, die hat den Bundesstaat im Prinzip auf die nächsten 10 Jahre gepachtet. Mhm. Also da muss die andere Partei schon dann nicht nur 60%, sondern je nachdem, wie geschickt das gemacht ist, 70% oder 80% einfahren der insgesamt abgegebenen Stimmen und das schaffst du halt einfach nicht. Mhm. Da 2010 war kurz nach der Bankenrettung, da waren die Demokraten gerade ziemlich am Boden, das heißt, die Republikaner haben in sehr vielen Bundesstaaten Mehrheiten errungen und die Wahlkreise halt dementsprechend zugeschnitten, dass sie da quasi nicht mehr zu verdrängen waren. Also ein Beispiel ist North Carolina, ja, zum Beispiel, da haben die Republikaner bei voriges Jahr 50% der Stimmen bekommen, die Demokraten 48%. Da sollte man also denken, dass sie ungefähr gleich viele Leute ins Repräsentantenhaus entsenden würden. Tatsächlich haben die Republikaner 9 Leute entsendet und die Demokraten 3. Ja, also
das ist ein Riesenunterschied,
absolut nicht ansatzweise repräsentativ. Diese Praxis ist halt eben, wie gesagt, ein Riesenproblem. Das drängt sich ja geradezu auf und seit langer Zeit wurde mit Spannung das Urteil des Supreme Courts dazu erwartet.
Und das kam jetzt am vergangenen Freitag.
Ja, genau.
Und
rate mal, foregone conclusion, ne? Ich meine, Trump hat halt zwei erzkonservative Richter dahin entsendet, damit steht die 5-4 Mehrheit, kannst eigentlich bei jedem Verfahren mehr oder weniger vorher ausrechnen, wie es ausgeht, so auch hier. Die Mehrheit hat halt gesagt, wir sehen in der Tat auch, dass diese Wahlkreiszuschnitte zu Ergebnissen führen können, die im Einzelfall durchaus ungerecht erscheinen. Aber erstens, es gäbe keinen Maßstab, anhand dessen sich beurteilen ließe, wann ein Wahlkreiszuschnitt so unfair wäre, dass er quasi verfassungswidrig sei. Das ist natürlich noch irgendwie vielleicht sogar einzusehen, weil, weißt du, also, ne, es ist ja tatsächlich nicht eine nicht ganz triviale Frage, was denn ein fairer Zuschnitt wäre. Hm. Ja, also das ist ja wirklich nicht ganz klar zu beantworten. Und die sagen halt, wir wissen einfach nicht, wo wir die Grenze ziehen sollen, okay. Und vor allen Dingen aber zweitens, die Gründungsväter, ja, das ist natürlich immer so bei diesen Originalisten, die halt irgendwie immer meinen, dass, was ursprünglich mal in die Verfassung geschrieben wurde, sei quasi das Wort Gottes und müsse einfach nur wortlautgetreu ausgelegt werden. Die hätten das natürlich alles gesehen und gewusst und bewusst trotzdem eben in die Hände der Politik gelegt, die Wahlkreiszuschnitte, und deshalb hätten die Gerichte da nichts mitzureden, auch der Supreme Court nicht. Und man sei, ihnen seien sozusagen die Hände gebunden. Das ist natürlich einfach, naja, da haarsträubend für mein Empfinden, aber so haben sie es halt jedenfalls gesagt. Die Minderheit hat natürlich empört reagiert und meinte, das sei so das erste Mal, dass der Supreme Court quasi einen Zustand als manifest ungerecht erklärt und sich selbst gleichzeitig als hilflos daran irgendwas zu ändern. Und,
ja, ist eine Bankrotterklärung. Ne?
Ja, ich finde eigentlich auch. Und ja, damit bleibt es dabei. Ne? Also das ist halt natürlich, kann natürlich auch zum Vorteil der Demokraten ausgehen, möglicherweise, wenn sie halt das Glück haben. Jetzt 2020 ist dann der nächste Zuschnitt, in 2022 dann, glaube ich, die nächsten Wahlen eben Mehrheiten zu erringen. Aber es wird halt immer schwerer, weil nachdem das schon einmal so zugeschnitten ist, dass du keine, eigentlich kaum noch Chancen hast, wirst du halt vermutlich auch keine Mehrheiten mehr kriegen. Das, ja, macht mich echt ein bisschen sprachlos, aber so ist es. Und, ach ja, genau, das übrigens noch vielleicht als letzte Ergänzung, nur um mal einfach das volle Ausmaß der Idiotie dieses Originalismus deutlich zu machen. Ja, also wirklich, neben allem anderen und der Tatsache, dass auch die Gründungsväter nicht allwissend waren und so weiter, ist es ja natürlich inzwischen auch so, also durch Big Data, durch exakte Erfassung von Wählerverhalten, durch Computermodelle, die dir dann genau ausrechnen können, was ist die mathematisch optimale Verteilung, um hier möglichst viele Sitze zu erringen und so weiter, wie haben die Leute gewählt etc., was sind vielleicht sogar noch zu erwartende demografische Verschiebungen in den nächsten 10 Jahren, die wir auch noch einpreisen können am allerbesten, ist natürlich ein Ausmaß der Beeinflussung durch diese Wahlkreiszuschnitte möglich, dass die Gründungsväter sich im Traum nicht ausgedacht hätten, weil es all das halt damals in der Form nicht gab. Also ja. Allein deshalb ist es halt einfach absolut haarsträubend, nur darauf abzustellen, was angeblich damals mal der Wille gewesen sei. Aber gut, so ist es, und damit haben die Amerikaner in dem Punkt leider den Salat.
Deshalb ist es jetzt allerhöchste Zeit für das gerechte Urteil.
Ein bisschen was Erfreuliches noch zum Abschluss.
Genau, denn da können sich alle Fluggäste freuen. Es wird ja jetzt im Sommer wahrscheinlich schon wieder etliche geben, obwohl ja auch die Flugscham sich jetzt breit macht. Aber für diejenigen, die sich noch durchringen können zu einem Flug, die können ja natürlich dann auch, sollten genau Bescheid wissen, was ihre Rechte sind bei Flugverspätung und Annullierung. Es hat nämlich das Amtsgericht Düsseldorf jetzt hier Flöcke eingeschlagen, insbesondere was die Verpflichtung der Fluggesellschaften angeht, hier für Annullierung gerade zu stehen und den enttäuschten Fluggästen den Abend so schön wie möglich zu machen. Ja, und das eben auf Kosten der Fluggesellschaften. Es ging nämlich um folgenden Fall: Da wollte wohl ein Paar, also zwei Leute eben, nach Düsseldorf fliegen, und dieser Flug wurde annulliert, und sie hatten keine anderweitige Möglichkeit und mussten deswegen im Hotel untergebracht werden und haben dann eben nicht nur diese Hotelrechnung eingereicht, sondern auch eine üppige Restaurantrechnung, weil sie sich nämlich tatsächlich ihre Erschütterung und ihre Trauer über den abgesagten Flug erstickt haben in wirklich einem Gelage. Man kann es ja anders sagen. Also die Rechnung ist dann tatsächlich nochmal genauso hoch ausgefallen wie die Hotelkosten. Also die schlugen schon zu Buche mit etwa 264 Euro, glaube ich. Und dann sind die nochmal essen gegangen. Und die Essensrechnung hat eben tatsächlich nochmal 243,09 Euro. 15.
Zu zweit, ja.
Zu zweit.
Kann man uns schon
und da waren 157 Euro waren eben für verschiedene Speisen und dann kamen nochmal 40 Euro hinzu für Bier und Wein. Mhm. Und dann wurden eben auch noch Champagner-Cocktails und Dessertwein geschlürft für nochmal 44 Euro. Da muss man fairerweise sagen, da haben sie jetzt nicht, es ging nicht so wahnsinnig ins Kontor, ne? Also bei 44 Euro ist man schnell mal mit. Champagner-Cocktail, da haben sie vielleicht nur anderthalb pro Nase getrunken. So, und das hatte jetzt das Amtsgericht Düsseldorf zu begutachten und haben das durchgewinkt und zwar wirklich mit auch einer ziemlich launigen Begründung, die wir zutiefst gerecht finden, nämlich die haben gesagt, es ist für das Amtsgericht Düsseldorf allgemein bekannt, ja, das ist schon mal eine sehr schöne Formulierung, dass zu einem gelungenen Essen nicht nur der Verzehr begleitender Biere und oder Weine gehört, sondern darüber hinaus auch der Genuss von Champagner und Dessertwein.
Also ich nehme überhaupt keine Mahlzeit ohne Champagner und Dessertwein ein.
Und tatsächlich auch für unseren Hund, spätestens für unsere 100. Folge müssen wir auch mal natürlich wieder Champagner hier auffahren.
Allerdings.
So dass sich auch diese Kosten als angemessen erweisen. Das finden wir eben genau richtig.
Also ja, ich meine, ob das wirklich standhielte einer Berufung, weiß ich gar nicht so genau. Aber jedenfalls kann ich es nur begrüßen eigentlich, ja.
Ja, und wer jetzt denkt, das ist hier richterliche Willkür, das mag vielleicht auch dem Umstand geschuldet sein, dass diese Fluggesellschaft, ich weiß gar nicht genau, welche es war, tatsächlich also so mal eine absolute Null-Bock Attitude an den Tag gelegt haben. Die haben sich nämlich um nichts gekümmert, also nicht bei ihren Gästen, und, sondern auch nicht bei ihren Kunden, sondern auch was dann das Gerichtsverfahren angeht, tauchten die dann nicht auf, haben nicht richtig erwidert, nicht rechtzeitig und dann gab es ein Versäumnisurteil oder so. Also alles ging so ein bisschen drunter und drüber und ich kann mir vorstellen, dass das hier auch irgendwie der Tatsache dann geschuldet war, dass das eben so war. Und übrigens dieses gerechte Urteil haben wir auch dem Law-Blog zu verdanken, also dem wirklich sehr interessanten Blog von Udo Vetter. Ne?
Ja, mich hat auch eine Hörerin auf Twitter noch darauf aufmerksam gemacht, wir kommen gar nicht mehr, inzwischen, wir kriegen so viele Zuschriften, wir können uns gar nicht mehr jedes Mal bedanken, wenn uns irgendwer auf irgendwas hinweist, aber ist natürlich trotzdem super nett, dass ihr das tut und das freut uns sehr. Und ja, dann wären wir am Ende angelangt. Ich glaube, du hast noch eine bevorstehende Abwesenheit zu verkünden.
Ja,
oder?
Ich bin jetzt tatsächlich 3 Wochen weg im
Frechheit.
im wohlverdienten Urlaub und dann komme ich auch wieder frisch und voller Tatendrang zurück.
Genau. Wir lassen euch aber nicht 3 Wochen lang allein, sondern in der kommenden Woche macht die Sendung mit mir zusammen die wunderbare Helene Bobrowski, die ihr letzte Folge schon mal in einem kurzen Segment kennengelernt habt. Dann nächste Woche wird sie dann die ganze Sendung mit mir machen. Übernächste Woche fällt die Sendung tatsächlich aus. Da bin ich nämlich ebenfalls in Urlaub. Und übernächste Woche wiederum habe ich dann den Hendrik Widowild an der Angel, den ihr auch schon mal in der Vergangenheit gehört habt, wenn ihr schon etwas länger dabei seid. Insofern, ja, das kommt alles auf euch zu.
Das
und
wird
wir
ein
freuen
Dollar
uns.
Juli.
Ganz genau.
Und dann wünsche ich schöne Ferien für alle, die vielleicht auch im Urlaub sind und eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.
Ja, und bis nächste Woche von mir. Ciao, ciao.